Herr Fischer, vergessen Sie die Firma, vergessen Sie das Geld und gehen Sie. Weil wenn Sie das nicht machen, bringen Sie sich entweder irgendwann selber um oder Sie bringen Ihren Vater um.
Kuhverstand Podcast, der erste deutschsprachige Podcast für Milchkuhhalter, Herdenmanager und Melker. Erhalte Tipps und Impulse auf deinem Weg zu mehr älteren Kühen. Denn sie sind die Grundlage für mehr Gewinn und mehr Lebensqualität. Für dich und dein gesamtes Hofteam. Christian Völkner, der Gründer vom Club der alten Kühe, ist dein Pfadfinder auf deinem Weg zu gesünderen Kühen. Er arbeitet auf führenden Milchkuhbetrieben und berichtet von seinen Erkenntnissen. Los geht's!
Hallo und herzlich willkommen zu dieser Podcast-Folge. Mein Interviewgast ist sehr interessant und deswegen habe ich zwei Folgen draus gemacht. Und zwar einmal geht es eher so um den fachlichen Teil, um den Rinder- und Pferdeteil sozusagen. Und im zweiten Teil geht es dann ja darum, wie mein Interviewgast sein Leben verändert hat, wo er herkam und wie er das so nach und nach gedreht hat. Du befindest dich jetzt im zweiten Teil vom Interview. Auf geht's! Ich freue mich ja riesig, dass ich hier mit einem Cowboy sprechen kann auf Deutsch, ja. Wie kommst du denn als Österreicher dazu, ja, dass du irgendwie Cowboy geworden bist, ja? Das ist ja jetzt nicht so das Übliche.
Naja, bin ich wirklich Cowboy? Ich kann die Handfertigkeiten eines Cowboys. Und ja, im Herzen bin ich's. Aber ich bin es nicht wirklich ausübend. Weil, wie ich dir schon gesagt habe, Cowboy ist dort kein Job, es ist echt eine Lebenseinstellung und du stehst einfach zu dem und du änderst das eigentlich auch nicht. Ich weiß nicht, ob ich diese Ehre habe, mich so zu nennen, ja, sage ich auch dazu. Wenn dir mal ein Cowboy drüben sagt, du bist ein Cowboy, obwohl du zugereist bist, dann ist es wirklich für mich einer der höchsten Auszeichnungen. Ja. Aber wie bin ich dazu gekommen? Schau, ich meine, ich war als Kind immer schon tierverbunden. Für mich hat es nie was Schöneres gegeben als Tiere. Immer schon. Das heißt, wenn meine Eltern irgendwo zu einem Heurigen oder in ein Restaurant gefahren sind aufs Land, ich bin ja in Wien aufgewachsen, leider, was das betrifft, weil ich wollte immer im Land leben, dann sind die normal ins Restaurant marschiert und ich bin schnurstracks abgehauen und zum erstbesten Bauern, den ich dort irgendwie gesehen habe, oder Stall hineinmarschiert und habe gesagt, so, ich arbeite jetzt da. Und die waren auch immer total nett und lässig und damals war ja auch die Zeit noch eine andere. Da haben ja die Leute nicht gleich die Panik geschoben, dass ein Kind sich mit einer Mistgabel verletzen könnte oder das Rind könnte ihm ja eine geben. Heute haben wir ja die Helikoptermammis. Das war ja bei mir Gott sei Dank noch nicht. Das heißt, ich durfte alles machen. Ich bin am Traktor noch außen mitgefahren, hinten drauf, stehend mit 7 Jahren. Es war jedem vollkommen wurscht, ohne Helm und ohne Schutzanzug. Und das hat mich immer begeistert. Und am liebsten war ich bei den Viechern. Und wenn ich im Stall war und bei den Rinder liegen habe können, dann war ich schon glücklich. Und dann sind natürlich die Pferde irgendwann in mein Leben gekommen durch meine Cousine. Und dann war es für mich überhaupt ganz vorbei. Und ich wollte eigentlich immer ein Pferd. Aber mein Vater hat mir halt immer wieder erklärt, das ist zu teuer, das können wir uns nicht leisten. Also er hätte es sich leisten können, er wollte es sich nicht leisten. Aber gut, war so. Und ich muss dazu sagen, ich bin halt dann auch vom Weg abgekommen, eben durch die Firma. Unsere Firma ist sehr gut gegangen. Ich meine, das Unternehmen hat es über 80 Jahre lang gegeben und gibt es ja eigentlich jetzt noch. Allerdings war es dann noch in Familienhand. Und ich war dort recht erfolgreich und wir haben einen sehr exquisiten Kundenstock gehabt. Also in Wien im 19. Bezirk. Also nicht den 0815-Konsumenten, sondern wirklich aus der ganzen Industrie, Film, Fernsehen, was halt in Österreich so ansässig war. Ich konnte mir auch eigentlich alles leisten. Ich meine, wir hatten jetzt keinen Learjet, aber ich bin mit 22 Jahren in einem Land Rover gesessen oder einem Range Rover in Vollausstattung. Das schaffen andere wahrscheinlich nicht einmal, wenn sie ihr ganzes Leben lang arbeiten. Das hatte ich mit 22 Jahren und einen MGR Roadster fürs Wochenende. Und ich sagte ganz offen, ich war jeden Tag todunglücklich. Ich bin jeden Tag aufgestanden und habe eigentlich nicht gewusst, wofür tue ich's. Und das habe ich auch sehr lange gemacht, habe dadurch auch schwere Schlafstörungen bekommen, habe dann 17 Jahre lang mit dem gekämpft, war bei etlichen Psychiatern, Psychologen, Kliniken, Schlaflabor, war überall, weil ich einfach eine andauernde Depression gehabt habe und eigentlich immer unglücklich mit meinem Leben war und eigentlich nicht verstanden habe, warum, weil ich hatte ja eigentlich alles. Ja, alles, von dem die Masse ja träumt. Die teuren Klamotten von Prada, Hermes, Gucci und Co. Ein teures Auto. Ich hatte eine schöne Wohnung mit 100 Quadratmeter plus Eigengarten und Garage im 19. Bezirk, Bestlage. Also mir hat nichts gefehlt, materiell. Aber ich konnte mein Leben nicht leben. Und mit 36 ist es dann dazu gekommen, dass ich mit meinem Vater ein weiteres Mal versucht habe, die Firma zu übernehmen. Weil ich halt in dieser Sackgasse drinnen gesteckt bin und geglaubt habe, es geht nur mit dieser Firma. Und ich wollte sie ja unbedingt damals, eben wegen dem Geld. Es war ja nur Geld, war ja alles, an was ich gedacht habe. Und habe auch jeden Job nur wegen am Geld gemacht, obwohl es mich unglücklich gemacht hat. Aber ich habe es halt nicht besser gewusst und ich war in diesem Strudel drinnen und bin jetzt 40. Also 2018 war halt sozusagen der letzte Versuch. Oder eigentlich sogar 2017, weil da hatten wir unsere Mediationen.
Also das war nicht so einfach, dass du die Firma übernehmen konntest.
Nein.
Und du hast es als Lösung gesehen und dachtest, wenn ich erstmal die Firma habe, dann wird alles gut.
Genau, weil ich halt gesehen habe, ich habe gesehen, wie mein Vater lebt. Ich habe gewusst, was bei der Firma damals überbleibt. Ich wusste zwar, du wirst nicht Multimillionär und kannst dir keine Insel kaufen, aber ich wusste auch, du kannst wirklich ein gutes mittelständisches Leben führen. Und nachdem ja für mich nur Geld wichtig war das große Auto und die Wohnung und alles, habe ich mir gedacht, naja, wenn ich die Firma habe, dann kann ich mir alles leisten, dann habe ich keine finanziellen Probleme und dann geht es mir besser. Ja? Wobei ich eigentlich eh schon alles gehabt habe, aber du weißt ja, wenn du was, du glaubst immer, wenn du noch mehr hast, dann hast du es. Und du rennst immer der Karotte nach und es kommt nicht.
Ja, das ist wirklich verrückt, dieses das ist nie genug, ne? Es ist nie genug. So, das hört dann nicht
auf. Aber das ist ja auch unser System. Und wir haben uns ja vor dem Podcast ausgemacht, wir werden nicht politisch, aber das ist halt ein ganz ein wichtiger Punkt. Was lernen wir denn unseren Kindern? Was lernen wir der nächsten Generation oder versuchen ihnen mitzugeben? Du musst hart arbeiten, jeden Tag in dem oder dem Job. Du musst ein Haus haben, du musst ein Kind kriegen, weil nur dann bist du erfolgreich. Und natürlich will keiner bei seinen Eltern hören, er ist nicht erfolgreich. Ja, das ist, wir sind doch, in Wirklichkeit können wir sagen, was wir wollen, wir sind doch ewig Kinder, weil in Wirklichkeit sind wir immer im Außen und bewerten uns selber ja auch mit dem, was die anderen über uns sagen. Wir wollen immer noch dieses Streicheln über den Kopf vom Vater oder Mutter oder die meisten halt, die dann sagen, mach gut gemacht, ich bin stolz auf dich. Aber die wenigsten haben, sag ich mal, diese Selbstliebe, dass sie sagen, ich bin gut, so wie ich bin. Ohne, dass mein Vater oder meine Mutter mir sagt, du bist super. Ja? Und ich meine, wie viele zerrüttelte Familien gibt es? Ich bin ja kein Einzelfall, wo ich nicht übernehmen konnte. Ja? Und ich will auch heutzutage, bin ich auch auf dem Punkt, dass meine Eltern immer das Beste für mich gewollt haben. Aber sie konnten halt nicht anders. Das war halt das, was für sie möglich war. Und es war für mich immer zu wenig. Ja? Und deshalb war ich auch immer unglücklich, weil ich eigentlich immer aus den falschen Motivationen versucht habe, gut zu sein oder erfolgreich zu sein. Viel Geld, Beliebtheit, Zuspruch von meinen Freunden, Zuspruch von meiner Familie. Aber das macht einen ja nicht glücklich.
Ja. Und wie hast du denn diesen Shift geschafft?
Wir hatten versucht, eine Mediation, besser gesagt zwei, dass ich die Firma übernehme. Beide Mediatoren haben nach einem Termin sind an mich herangetreten und haben gesagt, Herr Fischer, vergessen Sie die Firma, vergessen Sie das Geld und gehen Sie. Weil wenn Sie das nicht machen, bringen Sie sich entweder irgendwann selber um oder Sie bringen Ihren Vater um. Und das war so der Schnittpunkt, wo ich wirklich gesagt habe, pff, ja, gut, jetzt haben wir zwei Profi-Mediatoren, die einen Haufen Geld kosten und sogar die sagen mir nach dem ersten Termin, es hat keinen Sinn, ich soll gehen. Und einer von den beiden hat zu mir gesagt, Herr Fischer, wissen Sie, und das Lustige ist, das hat mir schon einmal jemand gesagt, hat zu mir gesagt, suchen Sie sich einen Job, den Sie machen, weil Sie ihn lieben und nicht, weil Sie dort viel Geld bekommen. Reduzieren Sie Ihre Fixkosten auf ein absolutes Minimum und suchen Sie sich einen Job, für den Sie leben wollen. Und ich sagte offen, das ist mir am Anfang gar nicht einmal so leicht gefallen, weil ich bin dann dort rausgegangen und habe gedacht, okay, ich verliere jetzt die Firma, ich habe dann kein Einkommen, ich weiß gar nicht, was ich machen soll. Und bin dann dort gesessen und war eigentlich am Boden zerstört. Und er hat mir dann eine Empfehlung gegeben, hat gesagt, fahren Sie auf Ottenschlag auf eine Reha. Das dauert dann 8 Wochen, da kommen sie ein bisschen runter, überlegen sie sich dort, da können sie sich immer entspannen, haben sie ein bisschen Gesprächstherapie dabei, brauchen sich um nichts kümmern. Fahren Sie dort einmal hin und vielleicht hilft Ihnen das. Und am Weg schon, oder besser gesagt, ich habe ja auf diesen Reha-Platz warten müssen, ich glaube, es waren damals 6 Monate oder was, habe ich schon überlegt, was will ich tun? Was hat mir als Kind Freude bereitet? Und dann bin ich halt auf die Pferde gekommen. Nur dann habe ich mir gedacht, okay, Pferde sind zwar schön und gut, aber mit wie soll ich da Geld verdienen damit? Und bin dann dort auf die Reha gefahren. Und dort habe ich dann einen Menschen getroffen, der mir mein Leben eigentlich grundlegend auf den Kopf gestellt hat, weil ich bin in der ersten Woche dort spazieren gegangen und habe beim Spazieren mit einem Kollegen, der auch dort war, darüber gesprochen, ja, wie ich eben das mit dem Reiten mache und mich dort Amerika interessieren, weil ich wollte dort immer schon hin und dieses Cowboy-Leben, und aber ich weiß nicht, wie ich anfangen soll und ich finde keine Reitschule, und du wirst lachen, 5 Minuten später reitet ums Eck mitten im Wald ein Mädel ohne Sattel mit einem weißen Pferd und einem schwarzen im Schlepptau und reitet uns entgegen. Und ich habe damals gesagt, siehst du, die frage ich jetzt, ob ich da irgendwo reiten gehen kann. Und sie habe ich eben angesprochen, das war ja die Jess. Ich war so fasziniert, wie die da drauf gesessen ist. Und die kam eben dank ihrer Verwandten aus dieser Western-Szene. Und ist mit dem Knotenhalfter geritten wie in einer Harmonie und ohne Sporen und ohne Gerte und nichts, ohne Sattel, in einer Harmonie, wo ich gesagt bin, genau das will ich machen. Genau das ist es, was ich machen will. Und ich habe sie angesprochen, du wirst lachen, und deshalb sage ich, es gibt keine Zufälle im Leben. Wir haben 1 Minute oder 2 Minuten geplaudert und dann hat sie gesagt, ja, du, ich habe eh das zweite mit. Spring rauf, geh mal eine Runde. Und ich bin da drauf gekupft und wir haben uns unterhalten und uns verstanden, wie so wir uns seit 30 Jahren kennen. Und durch sie bin ich dann auf die Idee gekommen, und ich gesagt habe, ja, scheiß doch drauf. Was soll's? Ein bisschen was habe ich noch an Ersparten. Ich verkaufe noch alles, was ich sonst habe, und fahre nach Amerika und erfülle mir den Traum, den ich eigentlich als Kind immer gehabt habe. Und ich habe einfach wirklich von heute auf morgen, ich habe diese Reha abgeschlossen und habe alles verkauft, was ich hatte, meine ganzen teuren Klamotten, alles. Ich bin am Flohmarkt gegangen, habe das alles verkauft und bin mit dem Budget das erste Mal nach Amerika gefahren, auf diese Ranch. Und ich sage da wirklich, es war jeden einzelnen Cent wert. Und ich war so glücklich dort und diese Weite und die Tiere und diese Natur und diese Ruhe, das, ja, das habe ich bei uns einfach nicht gefunden.
Ja.
Dann hat es mich, wenn du das einmal dann machst und wenn du einmal so wie in einem Film dann auf diesem Pferderücken sitzt in der Früh und die Sonne geht auf und du treibst vor dir 100, 200, 50 Rinder vor dir und die Sonne geht auf und du hörst nichts, kein Flugverkehr, keine Autos, keine Leute schreien und du spürst diese Kraft, die unsere Natur hat. Du bist für das offen. Dann ist es geschehen. Und dann willst du auch nichts anderes mehr. Und mir fehlt, ich möchte nicht sagen, mir fehlt es jeden Tag, aber ich sehne mich jeden Tag danach. Ich habe mir halt mein kleines Amerika jetzt in Österreich gemacht, weil es halt mit Arbeitserlaubnis und Visa und so einfach zu kompliziert ist und wahnsinnig schwierig ist, dort als Cowboy bleiben zu dürfen. Aber ich muss wirklich sagen, das ist einfach was man, ich möchte nicht sagen, was man erlebt haben muss, aber was ich erleben wollte. Und dem bin ich dann treu geblieben. Und jetzt mache ich halt meine Pferde da in Österreich. Habe das Riesenglück gehabt, letztes Jahr im November den Reinhard Mantler kennenzulernen, einen unglaublich tollen Horseman und eigentlich für mich der tollste, den ich je gesehen habe. Hätte nie geglaubt, dass ich den in Österreich treffe, und ein fantastischer Coach, der auch für verschiedene Führungsspitzen und eben auch für Fußballtrainer im oberen Segment, also Bayern München und so, coacht. Und der hat einfach eine Weisheit und einen Sinn fürs Leben und auch eine Liebe zum Leben, das ist gewaltig. Und das hat mir sehr, sehr viel geholfen.
Ja, toll. Also ich finde das beeindruckend, wie sowas passieren kann. Und wenn du ein Bild vor Augen hast, was du willst, ne, wie diese Frau, die da auf dem Pferd reitet, ne? Dann glaube ich, wenn man erstmal so ein Bild hat, was einen packt, ne, glaube, dann kann man da auch hinkommen.
Du, das war, wie soll ich dir das erklären? Das war, also da sage ich, es gibt keine Zufälle. Also das, ja, das war ein Wink des Schicksals in einer gewissen Weise. Und ich bin dankbar, dass ich das erleben durfte. Und ja, ich glaube einfach, wir kriegen alle Zeichen in einer gewissen Weise. Das soll jetzt auch gar nicht in, esoterisch klingen. Aber ich glaube, wir kriegen alle Chancen im Leben. Und weil es ist halt immer die Frage, ist man offen dafür? Ist man offen dafür? Weil wenn du dir die Nachrichten und das alles anschaust, das ist alles nur noch negativ. Und die Leute verfallen dann in dieses Negative. Und dabei leben wir alle eigentlich im Paradies. Ja, wir hätten oder haben eigentlich alles, was wir wollen, aber wir schätzen es meistens nicht. Und wie ich dir sage, du, ich hatte früher weit mehr, weit, weit mehr. Ich hatte teure Autos, große Wohnungen, viel Gewand, bin oft in die teuersten Lokale reisen gefahren und ich sagte wirklich, ich würde es keine Minute mehr tauschen. Heute trage ich, man sieht es jetzt nicht, aber heute trage ich ein T-Shirt von Walmart, ja, ein Unterleibel, das kostet nicht einmal einen Dollar. Und das Hemd, was ich drüber habe, kostet 14 Dollar. Früher habe ich mir Pullover gekauft für 300, 400, 500 Euro. Ja, wo ich mir heute frage, wie konnte ich nur so gegen den Türstock gelaufen sein, dass ich für das so viel Geld ausgegeben habe und da mir auch mein Leben gestresst habe. Weil du musst ja das Geld irgendwo verdienen.
Ja.
Und wir geben so viel Geld für Sachen aus, die komplett unnötig sind, um uns irgendwie zu befriedigen. Und das ist dieser Teufelskreis, in dem wir momentan drinnen sind. Und das verlierst du da drüben total. Mhm. Wenn du diese klassischen Cowboys siehst, die haben löchrige Leibern für die Arbeit, die geben auf materielle Werte, also die klassischen alten Cowboys geben auf materielle Werte gar nichts. Die wollen nur ihre Rinder und ihr Land und die leben auch wirklich dafür.
Und wie verdienst du denn jetzt dein Geld, was du ja, ein bisschen was braucht man ja.
Ja, ein so. Bisschen was braucht man. Schau, ich sage mal so, ich habe mittlerweile einen sehr sparsamen Lebenswandel in einer gewissen Weise. Also ich habe ja keine Wohnung. Also das gibt's ja bei mir nicht. Ich habe auch kein großes Eigentum mehr. Ich lebe aus dem Van. Ich habe ja für mich einen Van kreiert oder geplant und designt. Komme ja auch ein bisschen aus der Planungsbranche und aus der Haustechnik. Dadurch war das alles nicht so schwierig. Und habe diesen Van für mich geplant und habe den sozusagen bauen lassen. Und am Weg des Planens und des Bauenlassens hat sich immer mehr herauskristallisiert, dass Leute so etwas suchen, weil es das nicht gibt. Also ich habe kein Reisemobil gebaut, sondern ich habe mir wirklich einen Van gebaut, der eigentlich ein mobiler Arbeitsplatz ist. Das heißt, ich habe halt einen Schreibtisch drinnen, ich habe einen 34-Zoll-Monitor drinnen, ich habe einen Drucker drinnen, ich habe sogar eine 6-Kilo-Waschmaschine verbaut. Ja.
So bin ich auf dich gestoßen, weil ich dieses mobile Arbeiten und so das total spannend finde. Und dachte, vielleicht ist das ja auch was für mich und so. Dann habe ich mir halt so Videos angeschaut und dann bin ich auf deins gestoßen. Und dann dachte ich, boah, das ist ein interessanter Typ. Und dann, als ich das dann noch mit den Pferden und den USA und so gehört habe, dann dachte ich, ne, den musst du mal kontaktieren.
Ja, aber so hat sich das einfach auch, das war eben auch nicht geplant. Ja, der Wagen war nur für mich konzipiert. Aber ja, dieser Wagen oder diese 7 bis 8 Autos oder Fahrzeuge, die wir jetzt eben im Jahr produzieren, gemeinsam, ich mache sozusagen die ganze Planung, den Verkauf, die Weiterentwicklung des Produkts, die Messen, die Videos. Und der Philipp und sein Team machen eben den gesamten Aufbau. Und durch das finanziere ich mein Leben bis zu einem gewissen Grad, wobei ich halt sage, das ist ein kleiner. Und den größeren Teil auch momentan noch, und ich möchte auch, dass es dabei bleibt, deshalb werden wir nie mehr wie 7 bis 8 Fahrzeuge bauen, sind eben Pferde. Sind Problempferde, wobei ich sage, es gibt eigentlich keine Problempferde. Das Problem sind immer die Besitzer, und die müssen das einmal wahrhaben wollen, dass sie das Problem sind und nicht das Pferd. Das ist halt auch nicht mehr so leicht, weil da sind viele gleich sehr gekränkt, wenn man sagt, sie sind schuld und nicht das Pferd. Und eben mit Kursen. Und das ist halt so die Sache, mit dem ich mir dieses Leben finanziere. Aber ich habe halt nicht sehr viel Stress, weil ich eben keine großartigen Fixkosten habe. Ja, das Auto ist ein Firmenfahrzeug, wird eben aus dem Marketingbudget der Firma finanziert. Und ich kaufe nichts. Ja, Sättel. Gottes Willen, Sättel habe ich gekauft. Aber und die haben viel Geld gekostet. Aber sonst für das normale Leben an sich, das Einzige, wofür ich viel Geld ausgebe, ist für Essen. Also ich kaufe zum Beispiel nur Organic. Für mich gibt es kein reguläres Essen. Ich kaufe so gut ich es nur irgendwie hinbekomme, alles in Bio. Fleisch ist mir ganz wichtig, dass es mindestens Bio ist, wobei ich ja das europäische Bio auch nicht so begeistert bin, weil es, ja, wie soll ich sagen, auch viel Marketing manchmal drinnen steckt. Ich kaufe halt bei Bauern direkt und ich habe auch einen befreundeten Metzgermeister, auch da, wo ich jetzt gerade bin, der mir ein sehr, sehr gutes Fleisch organisiert von Bauern, die er gut kennt. Aber für Lebensmittel gebe ich das meiste Geld aus. Also das sollte man vielleicht so nicht sagen, aber ich brauche für mich alleine im Monat ungefähr 800 bis 1000 Euro nur für Lebensmittel.
Damit bist du eher da, wo wir mal waren, ne?
Ja.
Früher hat man 50% von seinem Einkommen für Lebensmittel ausgegeben und heute sind wir, weiß ich nicht, bei 17% oder noch weniger, keine Ahnung.
Ja, aber das ist halt, ich bin dabei geblieben, weil ich, du bist, was du isst und ich will keinen Dreck fressen. Und vor allem, ich muss dazu sagen, beim Fleisch ist es mir ganz wichtig, ich halte, und das bitte ohne, dass wir jetzt irgendwelche Shitstorms oder Polarisierungen kriegen, wer es machen möchte, soll es tun. Dafür bin ich auch. Wenn jemand vegan sein will, soll er es machen. Wenn jemand vegetarisch sein will, soll er es essen. Alles gut. Aber ich möchte mir mein Fleisch nicht nehmen lassen. Ja, ich sag, das ist auch etwas, was ich heute sehr vermisse, dass man sagt, okay, du willst es nicht, so wie ich es will, aber ich akzeptiere es. Und so ist es halt bei mir beim Essen, dass ich wirklich sage, ja, ich möchte auf Fleisch definitiv nicht verzichten, aber es ist mir wahnsinnig wichtig, wie dieses Tier gelebt hat. Und bei Fleisch kaufe ich deshalb Bio oder Ding, weil ich definitiv wissen will, wie hat dieses Tier gelebt. Und ich habe kein Problem, ein Tier zu schlachten. Ich habe selber Schafe gehabt. Ich habe das mit meinem Fleischer damals selber auch gemacht und selber eben die Schafe erlegt mit ihm gemeinsam, weil mir das wichtig ist. Und ich einfach sag, so gern ich dieses Tier auch habe, es ist der Kreislauf des Lebens. Und ich halte nicht viel von der Heuchlerei heutzutage, dass man sagt, okay, Fleisch essen will ich schon, aber geschlachtet werden soll es nicht. Oder ich finde einfach, wenn du einem Tier ein gutes, faires Leben bietest, wirklich gutes Leben, dann kannst du es auch ohne schlechtes Gewissen essen. Der Löwe fragte die Gazelle auch nicht, ob er reinbeißen darf. Ja? Das ist ja alles immer schön ausgeschmückt, aber jetzt zu sagen, die Menschen dürfen kein Fleisch mehr essen und das sollen sie auch nicht essen, ja, dann darfst du keinen Hund haben, weil was ist ein Hund? Fleisch. Dann darfst du keine Löwen mehr haben, die essen Fleisch. Es ist einfach so. Es gibt Fleischfresser, Pflanzenfresser. Wir sind halt sozusagen, wir sind Allesfresser, wir können alles essen.
Außer Gras. Dafür brauchen wir die Kühe.
Ja, aber einen Salat essen wir auch.
Das stimmt.
Ich finde, dass die Leute wieder zurückkehren sollten, dass Lebensmittel noch was kosten dürfen. Und das wirst du drüben, und das möchte ich unbedingt noch erwähnen, dass die Leute mal ein bisschen ein Gefühl bekommen. Ich weiß ja nicht, wie viele Endkonsumenten sich deinen Podcast anhören, aber wenn du nach Amerika fährst, dort ist es mit den Subventionen nicht so wie bei uns. Da musst du für viele Produkte den echten Preis bezahlen. Und wenn du dann einmal bei uns in den Supermarkt gehst und du zahlst für einen kleinen Becher Joghurt 70 Cent, ja, oder sage ich mal 250 Gramm, das sind dann für 1,5 Kilo zahlst du circa, dann kostet nur noch 1,19 €. Hm. In Amerika zahlst du für einen Becher mit 400 Gramm Joghurt im Schnitt $5-6. $5-6. Ja, also das ist schon ein ganz anderer Preis. Sahne, Schlagobers. Zahlst du dort für einen halben Liter $15. Kostet bei uns 1,50 Euro.
Weißt du, woran das liegt?
Naja, woran liegt das? Zeig mir einen Landwirten, der komplett ohne Subventionen überleben kann. Wenn es den gibt und der hört das, würde ich gerne mit ihm reden. Mich würde es wahnsinnig interessieren. Aber in Wirklichkeit haben wir eine Wettbewerbsverzerrung. Weil warum kann ein Bauer nicht für das bezahlt werden, was er produziert vom Kunden? Warum muss es über Förderungen gehen? Mhm. Das ist genau der Grund. Warum? Weil sie dann erpressbar werden. Und das ist dieses System. Weil in Wirklichkeit kann ein Liter Milch nicht weniger kosten wie ein Liter Cola. Ich meine, was ist drinnen in einem Cola? Nichts, gar nichts. Das ist ein bisschen Wasser und Zucker und ein paar Aromen. Und ja, ist ja auch in Ordnung. Und ich will auch da nicht gegen kussen, überhaupt nicht. Die haben ihre Berechtigung und das ist auch in Ordnung. Und wer das trinken will, soll es kaufen. Aber es kann doch nicht sein, dass ein Liter Milch weniger kostet wie ein Zuckerwasser, wo ich aber die Tiere brauche. Der Bauer muss 7 Tage
ja, rauchen. Also das brauchst du ja nicht ausführen, ja. Das wissen alle. Eben. Genau. Ja, okay. Um nochmal zurückzukommen zu deinem Job. Also du hilfst sozusagen Pferdeleuten, noch besser mit ihren Pferden klarzukommen.
Ja, Pferdeleuten, die es möchten.
Ja.
Und das ist auch nicht ganz so einfach.
Ja.
Viele Pferde sind vorher bei etlichen Trainern gewesen. Auch beim Reinhard, viele Leute, die zum Reinhard kommen, waren vorher bei etlichen Trainern oder Kursen und sind einfach nicht fündig geworden. Und ich habe ja sozusagen, wie ich zurückgekommen bin von der letzten Saison aus Amerika, eigentlich für mich mein Wissen noch einmal auf Null gestellt, weil ich im Reinhard einen Horsemanship Master oder einen Menschen gefunden habe, der mit Pferden so ehrlich arbeitet, dass es mir wirklich die Schuhe ausgezogen hat. Weil er es wirklich, und ich habe absolut nicht daran geglaubt, das muss ich gleich davor sagen, auf Energie. Aber nach dem, was ich beim Reinhard gesehen habe, wie er mit nur seiner Energie, mit seiner eigenen Körperenergie Pferde bewegen kann und Pferde beeinflussen kann und steuern kann, habe ich wirklich, ich bin dort gestanden mit offenem Mund und habe mir gedacht, wie geht das? Das hat ausgesehen wie Zauberei. Ja. Und das hat mich so fasziniert, dass ich eben mit dem Reinhard damals gesprochen habe und gesagt habe, Reinhard, es ist mir vollkommen egal, was du verlangst. Es ist mir auch vollkommen egal, wo ich wohne. Aber ich muss das lernen. Egal wie, egal wo, aber ich muss es lernen. Und deshalb habe ich auch sozusagen meine Tätigkeit einmal als Horseman, Trainer, Pferdearbeitsmensch, wie es das auch immer sehen willst, bis zu einem gewissen Grad sehr runtergefahren und lebe jetzt noch von meinen letzten Ersparnissen dieses Jahr verstärkt und eben von den Vans, weil ich bei ihm sozusagen als Co-Trainer arbeite und bei ihm noch sehr viel lerne. Und wie soll ich sagen?
Ja, ich verstehe, du willst es unbedingt lernen und das hat jetzt für dich Priorität,
ja,
und dann geht es weiter. Ja,
genau.
Das ist ja auch in Ordnung. Und ich finde das ist ja auch, welche Stufe nimmt man sich als nächstes vor? Und ich finde es vollkommen legitim, habe ich ja auch gemacht. Ich habe auch mein Einkommen zurückgeschraubt und habe gesagt, ich mache jetzt eine berufliche Veränderung. Dadurch werde ich wachsen. Ich werde neue Leute kennenlernen. Ich werde neue Ecken sehen. Ich werde mir neue Kompetenzen ereignen. Und das ist mir einfach wert. Ja, und ich glaube, es ist auch der Job, der ein bisschen besser zu mir passt. Also ich habe Landwirtschaft gelernt und so, eingestiegen auf einen elterlichen Hof und dann Ende 2018 habe ich die letzten Kühe verkauft und mich ganz jetzt hier auf den digitalen Weg bin ich gegangen, aber mit dem Wissen, dass ich hier 100 oder 200 Bauern unterstützen können, die jeweils vielleicht ihre 100 Tiere haben und ich damit eigentlich viel mehr erreiche, auch für die Tiere, als wenn ich selber meinen Hof jetzt etwas größer mache auf 500 Kühe oder so. Also erreiche ich ja viel mehr. So.
Ja.
Und ich lerne noch spannende Leute kennen und kann die unterstützen in ihrer Entwicklung. Das hat mich gereizt. Ne?
So. Ja, aber das ist eben genau der Punkt. Ich will mein Potenzial leben und nicht einfach nur leben. Ja. Und deshalb, ich nehme mir auch beinhart dann die Zeit. So wie du dir die Zeit nimmst für dieses Projekt. Ja. Aber ich finde einfach, wenn wir in dieses Hamsterrad, wie ich es gerne nenne, einsteige, wie wollen wir uns entwickeln? Wie wollen wir uns entwickeln? Weil mir geht's darum, ich möchte am Schluss, und der Schluss ist nun mal der Tod, und ich habe da auch kein Problem damit, möchte ich auf diesem Sterbebett liegen und sagen, ich habe das Beste aus meinem Leben gemacht, was ich machen konnte. Und das ist mir wichtiger wie alles Geld oder Macht der Welt, weil ich das nicht mitnehmen kann. Aber meine Erinnerungen und meine Erlebnisse und die schönen Tage und Zeiten, und das ist in mir. Das ist das Einzige, was ich mitnehmen kann. Und das ist für mich auch wichtig und deshalb möchte ich mich immer wieder weiterentwickeln. Und wenn ich dann jemanden Interessanten treffe, den Reinhard, dann sage ich Reinhard, okay, dann muss ich jetzt ein bisschen sparsamer sein. muss ich halt auf gewisse Dinge verzichten. Man verzichtet ja so oder so. Das ist ja auch so ein Irrglaube, dass man sagt, man kann alles haben. Du kannst entscheiden. Bei einem normalen Job dasselbe.
Immer Opportunitäten. Entweder man macht das eine oder man macht das andere. Und man ist auch für das verantwortlich, was man nicht macht, weil sonst gäbe es auch keine unterlassene Hilfeleistung.
Ja, aber es ist eben, schau, wie viele Ehen habe ich gesehen, wo die Frau auf der einen Seite super unzufrieden ist, weil der Mann nie da ist, aber halt dementsprechend gut verdient. Und andere, wo der Mann halt viel zu Hause ist, aber sie sich nichts leisten können. Das heißt, du verzichtest ja so oder so. Du musst nur für dich selbst entscheiden, auf was will ich nicht verzichten. Und ich will auf meine Lebenserfahrung, meine Freude, meinen Spaß, auf die Pferde, auf die Natur und das nicht verzichten. Das ist mir viel wichtiger, als ob ich irgendwann in meinem Leben einen Porsche fahren kann. Oder ein großes Haus haben kann. Ich habe so viele Leute in meinem Leben kennengelernt, die Multimillionäre waren und noch mehr. Aber glücklich traue ich mir nicht sagen, dass sie waren. Und die waren in einem Vermögensstatus, wo ich sage, die hätten sich alles kaufen können. Wirklich alles.
Ich möchte jetzt nochmal den Bogen kriegen, dass wir langsam zum Ende kommen. Und zwar würde ich gerne mit dir eine kurze Fragen-Antworten-Runde machen.
Okay.
Und deine Aufgabe ist es, möglichst schnell auf die Fragen zu antworten. Schnell und knapp, ne?
Okay, ich probiere es.
Okay. Wie viele Milchkuhbetriebe hast du schon gesehen?
Insgesamt Hunderte.
Ist das jetzt wirklich Milchkuhbetriebe oder Rinderbetriebe?
Nein, Milchkuhbetriebe. Okay. Also es geht sich mit Hunderten aus, weil über 100 waren es. Wenn nicht sogar 200.
Was freut dich, wenn du dir die derzeitige Milchkuhhaltung anschaust?
Du hast gerade kurz und knapp. Freut mich, dass sie wenigstens jetzt ein wenig mehr Auslauf bekommen, die meisten. Und dass man ein wenig zurückgeht von den Hochleistungskühen.
Okay.
Nicht überall, aber ein bisschen.
Gibt es etwas, was dich ärgert oder verwundert?
Ja, unsere Politik.
Welches Werkzeug, welcher Service hat für dich persönlich einen hohen Mehrwert?
Mein Rope, was ich für die Rinderarbeit brauche. Ist schwierig, was für ein Werkzeug.
Ja, was ist denn das, dieses Rope? Also
ein Lasso.
Ach so, ja. Okay.
Das brauche ich für drüben.
Die letzte Frage ist sicherlich die verrückteste. Stell dir vor, du wachst morgen in einer identischen Welt auf wie die Erde. Du hast all deine Erfahrungen und all dein Wissen. Jedoch keine Kontakte. Du stellst fest, dass du Chef eines familiären Milchkuhbetriebes in Niedersachsen bist. Der Betrieb ist durchschnittlich und alles läuft so vor sich hin. Du bekommst von mir 5.000 Euro, um den Betrieb nach vorne zu bringen. Was würdest du in der ersten Woche mit diesem Geld machen?
Das kann ich dir so kurz gar nicht beantworten. Aber das Tierwohl wäre mir das Wichtigste. Und das kommt dann darauf an, wie der Stall ausschaut. Aber ich bin für Freilandhaltung, auch bei Kühen. Aber wenn das nicht der Fall ist, dann würde ich das sicher in das investieren. Wenn ich diesen Betrieb wirklich weiterführen will.
Okay.
Nein, ich muss das auch noch dazu sagen, weil das sich viele wundern werden, wie viele Milchkuhbetriebe ich gesehen habe. Ich sagte ja, als Kind war ich in jedem Bauernhof gegangen und bei uns war ja fast ein Milchviehbetrieb. Aber das möchte ich auch jetzt noch dazu sagen, es hat sich für mich manches sehr positiv, manches auch sehr negativ entwickelt.
Gibt es etwas, was du noch sagen möchtest?
Ja, was ich noch sagen möchte, ich hoffe, dass es immer mehr werden, die vielleicht deinen Podcast hören und wieder interessiert sind, wieder andere Wege zu gehen als diesen industrialisierten Weg, der sich ausgebreitet hat. Und die eben auch interessiert sind, dass sie vielleicht einmal wieder Dinge ändern und sich vielleicht auch ein bisschen mehr zusammenschließen. Fürs Tierwohl, aber auch für ihr Wohl. Das hoffe ich schwer, weil dann hätte ich wieder Hoffnung, dass die Landwirtschaft und unsere Lebensmittel wieder zu dem zurückgehen, was sie eigentlich sind, und zwar Lebensmittel und keine Produkte. Und auch dadurch wieder einen höheren Wert haben für den Konsumenten. Das hoffe ich schon. Dass wir das irgendwann schaffen, dass die Kunden wieder verstehen, dass sie halt sich nicht unbedingt alle 6 Monate ein neues Telefon kaufen, sondern dass sie es halt für Lebensmittel ausgeben. Das hoffe ich schon.
Ja, vielen Dank dir für das Gespräch.
Ich danke dir.
Und dann tschüss an die Hörer.
Danke, tschüss an die Hörer. Alles Liebe. Schönen Tag. Ciao.
In der Podcast-Beschreibung habe ich dir noch ein paar interessante Sachen passend zur Sendung verlinkt. Zum Beispiel den Van von Nick. Und sobald die neue Webseite von dem Reinhold steht, dann wird die dort auch noch verlinkt werden. Hab viel Spaß mit deinen Kühen und genieß das Leben. Dein Christian Völkner. Falls dir diese Podcast-Folge gefallen hat, teile sie doch gerne mit den Menschen, für die sie auch interessant sein kann.
Mehr Kuhverstand auf www.kuhverstand.de. Und immer daran denken, der Erfolg mit Kühen beginnt im Kopf der Menschen.